Liebe Geschwister, wir schalten um. Und zwar die Betrachtung des Buches Hiob auf den Vormittag, weil wir abends dann Gelegenheit haben, über den Tageslichtprojektor Übersichtspläne anzuschauen, was sich dann noch besser eignet, als wenn das Tageslicht stört. Und nun, damit wir gleich klassisches Beispiel erleben können, dass nun dieser Mann Hiob, zuerst ein Mensch wie wir, aber durch die Gnade Gottes einfach auserwählt und mit einer Gottes- und Christus-Erkenntnis gefüllt, so wunderbar vor uns steht, dass ich ihn, den Hiob, je länger, je mehr beneide um seine Gottes- und Christus-Erkenntnis. Ein klassisches Beispiel, nicht wenige von uns kennen den Text schon, und meine Ausführungen, die sind aber jedes Mal wieder anders und neu. Es handelt sich um das 29. Kapitel im Buch Hiob. Ich stelle noch die Frage, verstehen alle gut, wenn ich so spreche? Dem Herrn sei Dank für diese Übertragungsmöglichkeit. Wir blicken also hinein in das 29. Kapitel, und zwar das Ganze. Und entgegen meiner Gepflogenheit, bei dem Reichtum der Themen, der Themata, die uns die Bibel als Gottes Wort schenkt, bei all dem Reichtum pflege ich möglichst immer einen weiten Gesichtskreis zu eröffnen, wie Probleme, die die Schrift selber stellt und Fragenkomplexe, so zu beantworten und so darstellen zu können, dass wir sehen, unsere Bibel als Gottes Wort bildet ein Guss, eine buntfarbige Einheit, sodass wir, wenn wir wollen, uns einfach überwältigen lassen können von der Tatsache, unsere Bibel kann nur vollkommenerweise Gottes Wort und nichts Geringeres sein. Nun, dieses 29. Kapitel im Buche Hiob als Beispiel dafür, dass dieser Mann Hiob nun wirklich ein Modell von Gott auserwählt und zubereitet ist für Jesus Christus als den Leidensknecht Gottes. Und Hiob fuhr fort, seinen Ausspruch anzuheben und sprach: O, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit, wie in den Tagen, da Gott mich bewahrte, als seine Leuchte über meinem Haupte schien und ich bei seinem Lichte durch die Finsternis wandelte, wie ich war in den Tagen meiner Reife, als das Vertrauen Gottes über meinem Zelte waltete, oder als ich noch vertrauten Umgang mit Gott pflegte. Als der Allmächtige noch mit mir war meine Knechte rings um mich her, als meine Schritte sich in Milch badeten und der Fels neben mir Ölbäche ergoss. Sind das nicht eigenartige Worte vorerst? Und der Fels neben mir Ölbäche ergoss. Als ich durch das Tor in die Stadt hineinging, meinen Sitz auf dem Platze aufstellte, erstens, die Jünglinge sahen mich und verbargen sich. Die Jünglinge sahen mich und verbargen sich. Zweitens, die Greise erhoben sich, blieben stehen. Die Fürsten hielten die Worte zurück und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der Vornehmen verstummte und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Mal so weit. Wir dürfen es so halten, dass wir vorerst das, was wir hier lesen, voll als Beschreibung des Mannes, des Menschen Hiob, und staunen können, was Gott diesem Menschen zugeteilt hat in seiner Gnade an Vollmacht, an Ansehen. Und zweitens, sofort prüfen, und das geht es uns ja jetzt, in welcher Weise oder gar wie wunderbar ist nun dieser Mann Hiob wirklich ein Modell, ein Vorbild für Christus. Das heißt, Modell ist besser. Denn wenn ich ein Vorbild für andere bin, dann bin ich ja der Hauptkerl, nicht? Und wenn ich sage, Hiob sei ein Vorbild für Christus, nicht, dann steht ja Hiob über Christus. Falsch. Aber wenn ich meinem, als Architekt, meinem Auftraggeber, der meine Pläne nicht versteht, nicht, sage, darf ich Ihnen ein Modell machen von Ihrer zukünftigen Villa? Dann sagt er, ja gern, dann kann ich mir eine Vorstellung machen. Ne? An dem Ding, das mein ganzes Leben, meine ganze Gedankenwelt beschäftigt, ist meine zukünftige Villa, nicht? Ein Modell, gut. Das Modell steht zwischen ihm und mir auf dem Tisch. Jetzt sage ich ihm, sehen Sie, das ist jetzt Ihr Haus, Ihre Villa. Stimmt's?
Ja und nein.
Aha. Stimmt's? Ja und nein. Ne? Ja, als Modell. Nein, da kann er ja nicht einziehen. Nicht? Das ist ja nicht sein Haus. Ne? Das ist ja nur Pappdeckel, ne? Oder sowas, oder Gips. Ne? Und das Ganze hier, das sind Ihre 10.000 Quadratmeter Eigentum. Ne? Dabei ist das Modell nicht mal ein Quadratmeter. Ne? Ich lüge ihn ständig an, solange er meint, das sei jetzt die Wirklichkeit. Ne? Aber an dem Modell sieht er die Proportionen, nicht? Wie alles eingeteilt ist, nach allen vier Seiten, Fassaden von oben, Hauptgebäude, Nebengebäude, Garage, Gemüsegarten, Blumengarten und Eingangstor, Schmiedeisen, Kunstschmiedarbeit, Eingangstür, prächtiges Eichenholz, erzähle ich ihm alles, nicht? Und beim Modell ist nur Modell. Und so wunderbar nun der Mensch Hiob vor uns steht, als Mensch, nicht? Modell, schon. Und so viel wunderbarer ist der, für den Gott das Modell bereitet hat für uns. Wenn Jesus sagt, die Schrift, und als er dies ausgesprochen hat, war ja nur das Alte Testament da. Die Schrift ist es, die von mir Zeugnis gibt. In jeder Hinsicht. Wenn wir gelesen haben, erstes Wort Hiobs hier, oh, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit, wie in den Tagen, da Gott mich bewahrte. Was macht er da? Genau das Gleiche, was Jesus getan hat. Als Gethsemane und Golgatha herangekommen war. Das hohe priesterliche Gebet. Vater, verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt. Auf dass sie, meine Jünger, die Liebe erkennen, womit du mich geliebt hast, schon vor Grundlegung der Welt. Hiob, oh, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit, wo zwischen mir und dir, mein Gott, alles noch in bester Ordnung war. Ne? Was heißt das für uns? Wenn wir einmal von Gott so geschlagen werden sollten, dass unsere Verwandten und Bekannten und Geschwister es nicht mehr verstehen, was haben wir dann zu tun? Zu danken, dass Gott uns in seiner Liebe auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Kann das dann helfen? Aha. Oh, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit. Psalm 104, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Sonne und Mond, hier angeführt, die Monde, gewaltige Ordnungen Gottes, genau das, was vorerst auch den Menschen Gottes verborgen und versiegelt geblieben ist, nämlich das Verständnis von Zeit und Stunde, das Verständnis der biblischen Prophetie, der biblischen Zeitprophetie, hat Gott wohlweislich versiegeln und verschließen lassen, obwohl er es aller Welt schriftlich unter die Augen legt. Dem Verständnis versiegelt und verschlossen, aber nur bis zur Zeit des Endes. Und die läuft heute. Und heute offenbart die Dinge, das werden wir in unseren Stunden, auch Abendstunden, noch näher ansehen dürfen. Die Monde der Vorzeit. Wie in den Tagen, da Gott mich bewahrte. Als seine Leuchte über meinem Haupte schien, und ich bei seinem Lichte durch die Finsternis wandelte. Aussagen, die Zeugnis geben von einer einmaligen, Gott wohlgefälligen bis vollkommenen Gemeinschaft eines Geschöpfes, eines Menschen mit seinem Schöpfer. Als ich in seinem Lichte durch die Finsternis wandelte, Hiob, um ihn Finsternis. Jesus kam als Licht der Welt in seine Schöpfung, in den Kosmos, in sein Weltall, aber die Finsternis dieses Weltalls erkannte ihn nicht. Aber im Lichte Gottes des Vaters wandelte er treu mitten durch die Finsternis. Wollen wir vielleicht in Johannes 12, Vers 28 ein Wort beachten. Evangelium Johannes, Kapitel 12, Vers 28. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte: Es habe gedonnert. Also Stimme Gottes, nicht verstanden. Es hat gedonnert. Ohren zu hören und hören die Stimme Gottes nicht. Es habe gedonnert. Vater, rette mich aus dieser Stunde. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen. Und das dürfen wir jetzt erleben in diesem 29. Kapitel, wie Gott den Hiob verherrlicht. Als vollständig unnützen Knecht Gottes, Hiob, so würde er sich bezeichnen, wie Jesus der uns empfiehlt. Und wenn ihr alles getan habt, was ihr tun sollt, dann speichert was? Wir sind unnütze Knechte. Warum? Weil all das wir überhaupt etwas tun konnten, wer hat uns denn das geschenkt? Was bist du, o Mensch, was hast du, o Mensch, das dir nicht gegeben ist? Und dabei tun wir, als könnten wir und hätten wir uns selber etwas erarbeitet. Und wenn wir uns schon etwas selber erarbeiten, wer hat uns denn dazu befähigt? Nicht wir selber. So. Die Stellen im hohen priesterlichen Gebet, ich führe euch nur noch an, Johannes 17, Vers 5 und Vers 24. Im Psalm 78, Vers 2 lesen wir: Psalm 78, Vers 2. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruche, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. Dazu Matthäus 13, 35. Matthäus 13, 35. Ich hoffe, wir merken bei der Gelegenheit und weiterhin, dass wir unsere Antworten und die Lösung dieser Probleme nicht bei uns selber suchen, sondern nur im Worte Gottes. Antwort und Lösung aller Probleme. In Matthäus 13 stehen ja eine prächtige Ordnung von 7 Gleichnissen Jesu vor uns. Und in der Mitte dieser 7 Gleichnisse lesen wir nun das Wort, das das Wesen der Gleichnisse bezeugt. Vers 34. Besonders am 35. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen. Und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen. Zu den Volksmengen hat er nur in Gleichnissen geredet. Mit seinen Jüngern persönlich andere Dinge, Geheimnisse erklärt. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht. Und dieser Prophet, der hier spricht, ist David im Psalm 78, Vers 2, den wir eben gelesen haben, hier im Neuen Testament wiedergegeben wie folgt. Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Das heißt, Dinge, die von Grundlegung der Welt an verborgen worden sind von Gott, vor Engeln und Menschen, vor allen Geschöpfen, die waren vor Grundlegung der Welt wie? Noch nicht verborgen. Aber wer war denn vor Grundlegung der Welt da? Nur der Vater und der Sohn im Heiligen Geist. Sonst niemand. Und doch war jemand da. Was den Vorsatz Gottes betrifft, den hat er wann gefasst? Vor Grundlegung der Welt? Und ein Bestandteil dieses Vorsatzes Gottes, den er bei sich selbst gefasst hat, ohne jemand zu fragen oder zu konsultieren. Ein Bestandteil besteht darin, dass er uns in seiner Barmherzigkeit auserwählt hat. Und warum hat er uns auserwählt? Ich habe ja schon gesagt, aus lauter Barmherzigkeit. Weil die Auserwählten in den Augen Gottes die erbarmungswürdigsten Geschöpfe sind unter allen Menschen. Ein Auserwählter Gottes zu sein, ist alles andere als eine Ehre. Denn das, was nichts ist in dieser Welt, wählt Gott aus, als wissen wir, wie viel wir wert waren. Ich sage, vor unserer Auserwählung. Wir haben jetzt genau das gemacht, was Hiob gemacht hat. Zurückgeschaltet dorthin, wo von Gott aus alles rein, Licht, Herrlichkeit, Liebe war. Von dort her kommen wir als erbarmungswürdigste Erstlinge Auserwählte Gottes. Warum hat er mit, nein, ich darf hier nicht stehen bleiben, nur direkt sagt zu den Volksmengen. Jetzt hat Jesus Christus in den Gleichnissen was ausgesprochen? Genau die Dinge in Worte gekleidet, die Gott von Grundlegung der Welt an verborgen hat. Darf Jesus jetzt aussprechen, aber vor den Volksmengen nur wieder in Form von Gleichnissen. Und Gleichnisse sind nicht erst für den Menschen, der den Geist Gottes noch nicht hat, gegeben, um die Geheimnisse jetzt verstehen zu können, sondern um sie wohl ausgesprochen zu haben, in einer Art und Weise aber, dass der Hörer es nicht verstehen kann. Warum? Gott wusste, die Volksmengen denken nicht einmal dran, den Gott Israels zu suchen. Und dann wusste er, auch wenn ich ihnen alles offen sagen würde, würden sie mich, den Herrn Jesus, erst recht ablehnen und verwerfen. Und dann wäre ihr Gericht noch schlimmer als so. Wie ich war, Vers 4, in den Tagen meiner Reife. Also erst als Hiob eine geistliche Reife erreicht hatte, erlaubte sich Gott, ihn den Anträgen Satans bis zu einem gewissen Punkt zu übergeben. Den Vorschlägen Satans oder den Anträgen Satans gegen Hiob Raum zu geben. Ein Stück weit zu genehmigen, zur Durchführung zu genehmigen. Erlaubte sich Gott erst dann, als er wusste, mein Knecht Hiob hat jetzt die geistliche Reife erreicht. Als der Allmächtige noch mit mir war und jetzt meine Knechte rings um mich her. Jetzt sehen wir Hiob, in der Vollmacht Gottes existierend, sicher noch mehr als Abraham. Wie viele Hausknechte hatte denn Abraham? Wer weiß es auswendig? 318. Aha. Hiob hatte nicht weniger. Meine Knechte rings um mich her. Stimmt das auf den großen Hiob Jesus Christus auch? Stehen auch Knechte rings um ihn her? Aha. Noch mehr als bei Abraham und Hiob. Meine Knechte rings um mich her. Als meine Schritte sich in Milch badeten, dann sagen wir, oh, der Schlemmer, nicht? Der Schlemmer. Was heißt das? Vor uns steht Milch und Öl. Milch bedeutet in der Schrift die Anfangsgründe des Wortes der Wahrheit. Ein Säugling bekommt Milch. Der kann doch keine Starkspeise ertragen. Als ich meine Schritte in Milch badete, das heißt, ständig mich in den Anfangsgründen, in den Ursubstanzen der Heiligkeit des Wortes Gottes meinen Wandel führte. Wäre das fein, wenn wir da große Übung hätten, nicht? Dass wir unsere Schritte in Milch baden. Denn das Wasserbad des Wortes ist der andere Ausdruck, der hierher gehört. Und das zweite, und der Fels neben mir Ölbäche ergoss. Wer ist der Fels? Der Fels, der Israel mitfolgte in der Wüste, war Christus. Der Fels. Wer sein Haus auf den Fels gebaut hat, ist der gut fundiert. Und der Fels neben mir Ölbäche ergoss. Was heißt das? Die Fülle des Heiligen Geistes über mich ausschüttete. Oder mich erfüllte. Ah, merken wir, hatte Hiob eine Christuserkenntnis, eine Gotteserkenntnis. Als ich durch das Tor in die Stadt hineinging, Hiob, er kommt von seinem Wohnsitz jetzt in die Metropole der damaligen Welt, auf den Platz, durch das Tor, auf den öffentlichen Platz. Was geschieht? Als ich durch das Tor in die Stadt hineinging, was ist das bei Christus für eine Stadt? Das ist noch nicht das neue Jerusalem, sondern das himmlische Jerusalem. Jetzt, was passiert da? Wir bleiben wieder zuerst auf der Erde bei Hiob selbst. Meinen Sitz, meinen Thron auf dem Platze aufstellte. Erstens, die Jünglinge. Johannes schreibt, ich habe euch Kindlein geschrieben. Und dann, ich habe euch Jünglinge geschrieben. Und dann, ich habe euch Väter geschrieben. Das sind die Männer der geistlichen Reife, die Väter. Die Jünglinge sind ja die, die man in Kriegszeiten an die vorderste Front stellt. Ne? Ausgerechnet die Jünglinge hier, wenn Hiob erscheint, die schauen den einen Augenblick an, machen rechts umkehrt, die können die Strahlkraft des Hiob nicht ertragen, die sonst an der Front kämpfen. Die verbergen sich. Die Jünglinge sahen mich und verschwanden von der Bildfläche, könnte man auch sagen. eine Vollmacht, eine Strahlkraft eines Menschen? Gab es einen Menschen, der auch solche Strahlkraft hatte? Mose kommt aus der Gegenwart Gottes, sodass die Söhne Israels sein Angesicht nicht unverwandt anschauen konnten. Die Jünglinge sahen mich und verbargen sich. Die Greise, von denen das Gesetz sagt, einem Greise sollst du ehrerbietig deinen Platz anbieten. Die Greise erhoben sich und blieben stehen, wie lange? Solange Hiob anwesend war, wagte kein Greis, sich wieder niederzusetzen. Sitzen die Herrschaften um den Thron Gottes oder stehen sie da? Gibt es am Thron Gottes auch Älteste? Aha. 24. Sitzen die oder stehen die? Alle stehen. Wagt keiner abzusitzen. Nur einer sitzt. Der Herr. Nur der Hiob. Nur der große Hiob. Jetzt kommen die Fürsten an die Reihe. Die Fürsten hielten die Worte zurück, das sind ja die, die sonst große Reden halten, nicht? Und damit ihnen ja nicht ein Wort entschlüpft, legen sie noch die Hand auf den Mund. Die Fürsten hielten die Worte zurück und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der Vornehmen, in der Regel die ersten Plätze beanspruchen und so weiter. Ehrerbietung erwarten. Die Stimme der Vornehmen verstummte. Die brauchten nicht einmal mehr die Hand auf den Mund zu legen, denn ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Gar keine Gefahr, dass ein Wort hervorkommen konnte. Warum? In der Gegenwart des Hiob. So etwas gab es auf unserer Erde. In der Person des Hiob. Aber nur Modell für den großen Leidensknecht Gottes. Gegen wen ist denn unser Kampf im Gegensatz zum Staat Israel? Der Kampf des gegenwärtigen Staates Israel ist nach göttlicher Verordnung vorläufig wieder Fleisch und Blut. Und bei uns gilt das Gegenteil. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder Fürstentümer. Aha. Was sind das für Fürstentümer? Nicht irdische, ne? Sondern wieder geistliche Mächte. Und das sind die Fürstentümer, die in der Gegenwart unseres Herrn und Hauptes kein Wort mehr hervorbringen können. Deren Zunge geistlichweise klebt an ihrem Gaumen. Begründung jetzt. Lesen wir einige Verse weiter. Denn wenn das Ohr hörte, so pries es mich glücklich. Und wenn das Auge sah, so legt es Zeugnis von mir ab. Ja, gibt es denn Ohren, die hören nicht, obwohl sie hören können? Sie haben Ohren, um zu hören und hören nicht. Sie haben Augen, um zu sehen und sehen nicht. Hören nicht die Stimme Gottes und sehen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und Jesu Christi? Aber wenn das Ohr hörte, bei Hiob, wenn die Zuhörer verstanden haben, was er für Gottes Offenbarungen zu sagen hatte, dann priesen sie den Mann glücklich. Dürfen wir denn hier auch hinterher noch glücklich preisen? Ich bin ja daran. Priesen Sie mich glücklich. Und wenn das Auge sah, um was es wirklich geht, konnte der Betreffende nicht anders als Zeugnis für mich ablegen. Nur in der Weise und insoweit, wie wir die Herrlichkeit Jesu Christi wirklich sehen, können wir Zeugnis ablegen für ihn. Sonst ist besser, wir schweigen. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief. Ein Mann vom Format des Hiob kümmerte sich noch um jeden Not- und Hilferuf irgendeines Elenden. War das ein Mann Gottes, der Hiob? Oder ist es ihm in den Kopf gestiegen? Ja.
Zur Fortsetzung die Kassette bitte wenden.
Eine eigenartige Frage. Ist es ihm etwa in den Kopf gestiegen? Dafür hat Gott bei Hiob gründlich gesorgt, dass es ihm nicht in den Kopf gestiegen ist. Besonders jetzt in den Tagen seiner Reife, ne, erlaubte sich Gott, dem Satan Anträge zu genehmigen, ne, sodass die ganze damalige fromme Welt nicht mehr nachkam. Irre wurde an diesem Mann erhielt. Ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Ein gewaltiges Wort, Vers 13. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Was bedeutet das praktisch? Der Segen des Umkommenden kam über mich. Hiob begegnet einem damalig möglichen Verkehrsunfall zum Beispiel. Ist einer vom Fahrzeug überrannt worden, liegt im Sterben da. Hiob kommt dazu, neigt sich zu ihm, flüstert dem göttlichen Trost ins Ohr, spricht ihm so zu Herzen, dass der Sterbende mit letzter Kraft den Hiob nur noch segnen kann. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Hiob. Und der große Hiob begegnet der auch gelegentlich umkommenden Geschöpfen. Bruder Muhl, was für eine Frage. Wie viele Menschen sind im Schützengraben umgekommen? Wie viele Menschen heute bei Verkehrsunfällen? Wie viel bei Naturkatastrophen? Und der große Hiob begegnet allen Umkommenden so, ist ihnen schon so begegnet, dass sie ihn nur noch segnen können. Ist das Evangelium? Oder geht das zu weit? Für viele Frommen, ja, sollen sich schämen. Der Segen des Umkommenden kam über mich, gilt für Jesus Christus hundertprozentig in jedem Fall. Ob es uns passt oder nicht. Aber der Herr, der die Gedanken der Herzen erforscht, weiß jetzt, was wir denken. Und beurteilt, wenn er richtet, nur noch nach dem, was da drin getan und gelassen worden ist. Nur nach dem. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Das ist eine Kleinigkeit, das Herz einer Witwe zum Jubeln bringen. Ne? Da braucht es Weisheit Gottes, um zerbrochene Herzen zu verbinden. Da braucht es eine Liebe und eine Strahlkraft dieser Liebe, dass das Herz einer Witwe zum Jubeln gebracht werden kann. Gibt es so etwas heute auch? Ich bin Zeuge dafür. Herrlich. Und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit. Oh, der Pharisäer. Und sie bekleidete mich. Was heißt das auf Deutsch? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Steht geschrieben, zieht den Herrn Jesus Christus an. So. Was machen wir dann? Dann bekleiden wir uns mit der Gerechtigkeit, die Gott uns geschenkt hat. Gerechtigkeit Gottes. Bekleiden wir uns und sind von Gott aus Gottes Gerechtigkeit, nichts geringer als das. Wir sind in ihm Gottes Gerechtigkeit geworden. Halleluja. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit. Wie in Oberkleid und Kopfbund in mein Recht. Und sie bekleidete mich, Bestätigung des Heiligen Geistes, wie in Oberkleid und Kopfbund in mein Recht. Auge war ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Wunderbar. Es gibt so viele Menschen, die zweifeln noch daran, ob der Herr Jesus wirklich Blinden das Augensicht wieder geschenkt hat. Blindgeborene geheilt hat. Völlig geheilt hat. Wunderbar, so etwas. Aber hier handelt es sich um etwas noch viel Wunderbareres. Wer von uns hat, Bruder, Ungar gekannt? In Süddeutschland. Niemand? Typisch. Genau einer wie Hiob, unbekannt. Ein Jude, Christusgläubig, wohnte in Ungarn und hieß mit dem Familiennamen Ungar. Ich durfte ihn persönlich kennenlernen. Er hat gelegentlich auch in unserer Zürcher Versammlung am Worte gedient. Als eine Konferenz von christusgläubigen Juden, führenden war in Zürich. Und leider, da Streitfragen hin und her flogen im Saal von den christusgläubigen Judenbrüdern, kommt Bruder Ungar zum Wort und dann wurde es ganz still. Und dann wehte der Heilige Geist ganz wunderbar. Er beginnt eine Abendversammlung in unserem Bibelkreis in Zürich mit den Worten. Es war gerade Faschingstage, Fastnacht. Wie schön ist es, liebe Geschwister, wenn man auch diese Menschen in vermummter und Fastnachtkleidung, wenn man auch die Menschen mit den Augen Jesu ansehen kann. Da hat er noch nicht gewusst, dass bei ihm, Bruder Ungar, es schon Tatsache geworden war, Auge war ich dem Blinden. Er konnte die Menschen schon mit den Augen Jesu anschauen. Voller Barmherzigkeit. Liebend für sie beten. Auge war ich dem Blinden. Was sagt Jesus vom Auge? Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn das Auge klar ist, dann ist der ganze Leib Licht. Und wenn das Auge nicht klar ist, ist der ganze Leib Finsternis. Aha, jetzt Achtung. Wenn jetzt der Herr Jesus mein Auge geworden ist, Auge war ich, hier, nicht Jesus, den Blinden. Wenn Jesus selber mein Auge geworden ist, ist mein Auge dann ganz klar. Ist das noch mehr als wenn Jesus mir blind geboren, das normale Augenlicht gegeben hat? Ist das noch mehr? Das ist alles. Auge war ich dem Blinden. Bei Hiob war das wieder, was Menschen möglich war. Ein Blinder begegnet ihm oder er den Blinden, er nimmt ihn am Arm und sagt, wohin willst du nicht? Und führt ihn bis ans Ziel. So war Hiob Auge dem Blinden. Aber bei unserem Herrn, Jesus Christus, ganz wunderbar. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Ist unser Auge dann auch ganz klar? Dann ist nicht mehr unser Auge, sondern dann ist Jesus unser aller Auge geworden. Dann können wir den Vater sehen, wie er ist. Das Wort bezieht sich nämlich auf den Vater, nicht auf den Herrn Jesus. Wir werden ihn, den Vater, sehen, wie er ist. Herrlich. Und Fuß war ich dem Lahmen. Wenn es hapert bei unserem Wandel immer noch gelegentlich, bei mir schon. Wir sind alle lahm an unseren Füßen, wir alle. Ist jemand beleidigt, wenn ich das sage? Nach göttlicher Beurteilung und wohl uns, wenn wir das bejahen, was ist im nächsten Augenblick der Fall? Dann ist der ganze heilige Wandel Jesu Christi über diese Erde unser Wandel. Genügt's dann? Fuß war ich dem Lahmen. Vater war ich den Dürftigen. Und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Kamen sie dahergelaufen, haben sie doch von dem Hiob gehört, also der nimmt sich aller Elenden und aller Anliegen an, kommen ganz Unbekannte gelaufen da zu Hiob, hat er Zeit für sie? Für jeden Einzelnen hatte er Zeit. Die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich natürlich ganz genau. Und wehe dem Gegner, der dem Betreffenden Unrecht getan hat. Also, was heißt das bei Christus? Ganz gewaltig. Eine Antwort auf eine Frage, die sonst kaum beantwortet werden kann, ohne diesen Hinweis. Gibt es bei den kommenden Gerichtsdurchführungen unseres Gottes, besonders wenn er dann auf dem Throne sitzt und selber richtet, dass er zu etlichen sagen muss, genauso solchen, die ihm sagen, ja, wir haben doch nicht, ich nehme es jetzt genau, nicht, die sagen nicht, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen krank geheilt und so weiter, sondern was sagen die? Literarisch, kleine Änderung, kleiner anderer Ausdruck, haben wir nicht deinem Namen geweissagt, Kranke geheilt und so weiter. Nicht in, wagen Sie nicht zu sagen. Nicht. Und was antwortet er Ihnen? Geht hinweg, ihr Übeltäter von mir. Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Wenn der Herr oder Paulus da wäre, würde ich fragen, erkläre, warum diese so scheinbar harte Antwort? Antwort. Paulus schreibt, wer da meint, er wisse etwas, der weiß noch gar nicht, wie man wissen soll, was Wissen heißt. Wer da meint, er kenne etwas, der hat noch nicht erkannt, wie man kennen soll. Die aber den Herrn lieben, sind von ihm gekannt. Aha, jetzt zurückgeschaltet zu denen dort am Throne, am Richterstuhl Christi. Ich kenne euch nicht. Was heißt das auf Deutsch? Ihr liebt mich ja gar nicht. Ihr habt das nur so als Jongleure, nicht Schachspieler, gehandhabt. Wenn Jesus sagt, ich kenne dich nicht, das heißt das, du liebst mich nicht. Die aber den Herrn lieben, sind von ihm gekannt. Wer von uns den Herrn Jesus nur ein wenig lieb hat, zu dem kann er nicht sagen, ich kenne dich nicht. Verstehen wir so langsam? Und jetzt hier die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, zu dem ich sagen muss, du, dich kenne ich ja gar nicht. Was macht Christus? Hiob schon, aber seine Rechtssache untersucht er genau. Stimmt's bei Christus? Auch seinen Feinden gegenüber ist unser Herr vollkommen gerecht, tadellos, berücksichtigt jeden nur denkbaren mildernden Umstand und. Und ich zerbrach das Gebiss des Ungerechten, des Satan, und seinen Zähnen entriss ich die Beute. Und ich sprach, es kommt das Sterben. In meinem Neste werde ich verscheiden und meine Tage vermehren wie der Sand, eigentlich wie der Phönix. Wir kennen ja das Märchen vom Phönix, vom Vogel Phönix. Kommt ein wunderschöner Vogel, geflogen, alles bestaunt ihn, baut ein Nest, alles freut sich, was wird da noch? Ne? Das Nest geht in Flammen auf, oh weh, schade, und der Vogel verschwindet wieder in der Richtung, woher er kam, in einer noch schöneren Herrlichkeit. und meine, ich werde vertreiben in meinem Neste und meine Tage vermehren wie der Phönix. Eigenartig. Verscheiden. Das heißt, wenn das Weizenkorn nicht ersteht, dann bleibt das Weizenkorn. Dann bleibt Jesus Christus Sohn Gottes, der Heilige Gottes, was er schon immer war. Aber was ist unmöglich dann? Dass alle, die dem Fluch der Vergänglichkeit nach dem Gesetz verfallen sind, ohne Hoffnung im Gericht verbleiben müssen. Und meine Tage vermehren, das hat er viele Brüder nachher. Meine Wurzel wird ausgebreitet sein am Wasser. Verwurzelt in der Liebe, lesen wir. Das Wasser des Lebens. Meine Wurzel wird ausgebreitet sein am Wasser. Und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Was für den Menschen, die Glieder des Leibes sind, sind beim Baum die Zweige. Christus ist der Baum des Lebens, wir sind seine Zweige. Ist unser Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Licht oder Finsternis? Erreicht uns Jahr 2000 die Stunde, die Mitternacht heißt. Höhepunkt der Finsternis, wo dann der Bräutigam kommt, nebenbei gesagt. Und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Wir sind die Zweige am Baum des Lebens. Wir sind die Glieder des Leibes des Christus. Und die ganzen 2000 Jahre von der Verwerfung Jesu vor 2000 Jahren bis heute, bis er wiederkommt, ist Nacht. Jesus sagt, wirke, solange es Tag ist, solange ich bei euch bin. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Die 2000 Jahre sind zwei Nachtwachen am Abend. Bis ums Jahr 2000 ist Mitternacht. Nach der Schreck. Der Tau wird übernachten auf dem Gezweige. Der Tau ist die wunderbarste Darreichung des Wortes Gottes. So wunderbar, dass der Tau des Himmels einen Nebukadnezar, dem siebenfachen Gerichte Gottes verfallen und übergeben, wird er vom Tau des Himmels so lange benetzt, bis er erkennt, das ist Gott, Gottes Erkenntnis, und wiederhergestellt wird, und Gott fügt ihm noch größere Herrlichkeit hinzu, als er vorher hatte, durch den Tau des Himmels. Und die Verkündigung, die Gott uns, der Gemeinde Jesu Christi, zugeteilt hat, vorab durch den Apostel Paulus, das ist der Tau des Himmels. Eine wunderbarste Verkündigung des Evangeliums der Gnade Gottes, sodass Paulus sagen kann, und was ich euch jetzt sage, nach all den Herrlichkeiten der Geistesgaben und Gnadengaben, und einen Weg zeige ich euch, der erst mit dem Überragenden übereinstimmt. Was kommt dann? Das hohe Lied der Liebe. Und wenn ich alles kann und alles habe und hätte der Liebe nicht, dann wäre ich nichts und wäre nichts nütze. So, wir sind bald am Ende. Ist gut. Und mein Bogen sich in meiner Hand verjüngen. Jetzt kommt das Resümee, die Schlusszusammenfassung im Rückblick auf alles, was wir jetzt gesehen und gehört haben. Vers 21. Sie, wer sind die Sie? Alle die, von denen jetzt die Rede war. Von den Jünglingen und Greisen und Vornehmen und Witwe und Weise und. Jetzt kommt die Stunde, wo der Herr als Letzter spricht. Sie hörten mir zu und harrten und hofften schweigend auf meinen Rat. Nach meinem Worte sprachen sie nicht wieder. Gibt es keinen Widerspruch mehr. Und auf sie träufelte meine Rede. Der Tau, der träufelt auf sie. Zum Segen, zur Erquickung. Und auf sie träufelte meine Rede. Und sie harrten auf mich, wie auf den Regen, und sperrten ihren Mund auf, wie nach dem Spätregen. Also wer sperrt den Mund weiter auf? Die Erstlinge oder die zuletzt drankommen? Kann nichts dafür, aber es ist so. Die Letzten haben nämlich mehr Durst als wir. Sperrten ihren Mund auf wie nach dem Spätregen. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Wie ist das möglich? Wie ist dann die Situation bei denen, die kein Vertrauen mehr haben? Verzweifelt und hoffnungslos. Jetzt kommen sie zu Hiob. Ne? Gucken den Hiob griesgrämig und müde und verzweifelt an. Und was passiert? Und das Licht meines Angesichts konnten sie alle nicht trüben. Halleluja. Liebe Geschwister, wir können unseren Herrn so griesgrämig und undankbar und kleingläubig anblicken, wie wir wollen. Das ändert an der Strahlkraft des Lichtes seiner Liebe gar nichts. Ist das wunderbar? Aha, jetzt beginnt es sogar bei uns ein wenig zu leuchten. Ja. Bei uns in der Schweiz, in Zürich, wenn man so in der Trambahn sitzt, da ist auch alles. Ungefähr so. Dann sage ich, ja, die Zürcher und die Schweizer haben natürlich eine prächtige Entschuldigung, nicht wahr? Wir sind ja vor zwei Weltkriegen verschont geblieben. Ja, also bitte nur als Beispiel, wir hätten alle Grund, nur zu danken und zu loben und zu jubeln und zu freuen. Alle Zeit im Herrn. Jetzt kommt der Schluss, Höhepunkt. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Haben wir das auch schon erlebt? Dass der Herr uns dann in einer Weise begegnet ist, dass wir uns geschämt haben. Ja? Hat er uns zugelächelt. Wenn sie kein Vertrauen hatten und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. So, ich wählte für sie den Weg aus. Oh, der Hiob. Und Christus? Oh, wunderbar. Jesus Christus hatte die Ehre vom Vater bekommen, für jedes einzelne Geschöpf den persönlichen Weg auszuwählen. Für alle. Ist das auch ein Trost? Aber nur so weit ein Trost, als wir den und das Herz dessen kennen, der den Weg ausgewählt hat. Nur so weit ein Trost. Ich wählte für sie den Weg aus. Jetzt gehen wir noch eine Stufe höher jetzt am Ende. Der Sohn tut nichts, er habe es denn zuvor den Vater tun sehen. Also dieses Ich war erst auf Hiob bezogen, dann auf Christus bezogen, haben wir jetzt noch auf den Vater zu beziehen. Ich, der Vater, wählte für sie alle meine Geschöpfe den Weg aus, nicht die Wege. Wie heißt der Weg Gottes? Jesus Christus. Ich bin der Weg. Genügt das für alle? Als der Vater für alle den Weg ausgewählt hat. Halleluja. Und sitze als Haupt. Stimmt das auch bei Christus? Hiob, und sitze als Haupt, oh, und throne wie ein König, der Hiob auch noch, jawohl, ist aber, oh weh, oh Schreck, unter der Kriegschar, als König unter der Kriegschar, aber jetzt dürfen wir betonen, als König unter der Kriegschar, wie einer, der Trauernde tröstet, der alle Tränen abwischt von ihren Augen. Das ist auch eine Kriegschar, Das ist die einzige Kriegsschar nach dem Herzen unseres Gottes. Halleluja. Amen.
Amen. Nun, liebe Geschwister, ich glaube, wir sind alle sehr dankbar. Was mich zutiefst wieder heute fasste, war das, der Hinweis darauf, wie breit, wie weit auch Gottes Wort ist. Und ich muss offen sagen, welchen Eindruck ich zunächst bekam. Es gibt in Kalendern und in Kinderzeitschriften sogenannte Suchbilder. Das ist vielleicht ein Baum und da ist, wo ist der Wächter, wo ist der Fritz? Und dann hat man gedreht und gedreht, nicht wahr, bis man schließlich vielleicht das Bild auf dem Kopf zu stehen hatte. Und dann entdeckte man den Zweig irgendwo, die gesuchte Gestalt. Dieses 29. Kapitel des Hiob. Ich habe es gelesen, mehr als einmal. Ich habe es auch durchdacht, schon in meiner Jugendzeit. Aber heute kam es mir doch so vor, die Finger krümmten sich fast, um die Bibel zu drehen. Wie bei einem Suchbild. Und wie bestätigt wird da das Wort des Heilandes? Ihr sucht in der Schrift. Sie zeugt von mir. Und überall, wo wir lesen, auch in den scheinbar so verworrenen Berichten des Alten Testaments, da guckt er immer wieder heraus. Unser Heiland und Erlöser. Eine wunderbare Sache. Wenn wir so suchen, und beim Nachdenken heute in dieser Stunde tat es mir wieder leid, ja, liebe Zeit, deine Zeit ist ja bald um, du wirst nicht mehr so viel suchen können, um ihn zu finden, den Herrlichen, unseren Herrn und Heiland. Aber das liegt in Gottes Hand, wie weit er es für uns vorgesehen hat, dass wir ihn noch finden. Dass wir forschen, dass wir voraussetzen, betend forschen. Dann mit den Augen Jesu den Menschen sehen. Ich glaube, das ist eine Lektion, die wir schon graue Haare haben, noch nicht ausgelernt haben. Wenn Menschen in ihrer Verworfenheit manchmal, und wie kann ein Mensch doch manchmal hässlich sein, wenn der uns entgegentritt oder vielleicht nur unseren Weg kreuzt, wie schnell sind wir da mit dem Urteil und gebrauchen Ausdrücke, die vielleicht nicht so ganz astrein sind. Aber mit den Augen Jesu ihn sehen, als Gottes Geschöpf, verloren, den er aber genauso liebt, diesen Verlorenen, wie die anderen. Das, glaube ich, ist eine Lektion, die der Heilige Geist uns doch noch lehren will. Ich habe es mir jedenfalls vorgenommen, noch weiter sie zu lernen. Dann wurde ich hingewiesen auf ein Wort aus 1. Korinther 13. Wir haben vor 14 Tagen ungefähr in Ostfriesland einen Bibelkurs gehabt, in einem Kreis von Bibelfreunden, wie sie sich nennen. Und da war gerade 1. Korinther 13 da dran. Und die letzten Verse hatte ich zu betrachten, zu erklären, wie man so sagt. Und was mich da besonders traf, war dies Wort: Ich werde erkennen, wie ich erkannt bin. Also wirklich, da sagte ich mir, wo soll das denn hin? Er kennt mich, ja, er der Schöpfer, er der Erlöser, kannte mich schon ehe der Welt grundgelegt war. Und so soll ich ihn einmal erkennen. Da sträubt sich die Zunge fast, das auszusprechen. Aber es ist eine heilige Tatsache, steht geschrieben. Ich werde erkennen, wie ich erkannt bin. Dann wird die Sehnsucht gestillt, die auch ein Kierkegaard ausgesprochen hat. Ich werde weinen, mich laben an Lebensbächen und ewig, ewig mit Jesus sprechen. Er meinte damit, ihn zu erkennen. Ja, ich werde erkennen, wie ich erkannt bin. Gott segne uns und helf uns, über dieses Kapitel nachzudenken, es zu wenden, wie beim Suchbild. Vom begonnenen Lied 3852 singen wir nach dem Gebet die zwei letzten Verse. Wir schlagen auf und werden still und beten. 852. Herr, wir danken dir für deine große Gnade, dass du es uns gegeben hast, dein Wort zu hören, es erklärt zu bekommen und selbst darüber nachdenken zu dürfen. Und dass dein Geist uns die Klarheit gibt, die wir brauchen, um es zu verstehen. Es ist alles nur Stückwerk, Herr. Wir sehen einen trüben Spiegel. Aber das, was wir dann schon sehen, diese Lichtbünde, die treffen uns, die machen uns glücklich. Ja, sie blenden uns das. Wie wird es sein, wenn wir ohne Spiegel alles sehen, alles erkennen werden? Darauf freuen wir uns. Wir hoffen darauf ganz bestimmt. Deine Zusagen sind gewiss und du hältst dein Wort. Dank auch jetzt, tausend Dank für dein Wort, für deine Gnade, für deine Gegenwart, oh Herr. Amen.
Amen.
Also 852, die letzten zwei Verse.